Nach Kompaktverbot droht nun eine Welle der Repression. Startschuss für die Schattenmacht. Bilderberg-Konferenz beginnt. Auf 1 kennt die Teilnehmer. Und Schlag gegen Pharma-Lobby. Kennedy holt prominente mRNA-Kritiker in neues Impfgremium. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Noch darf das Kompaktmagazin erscheinen. Doch die Tage der oppositionellen Zeitschrift könnten gezählt sein. Am Mittwoch endete in Leipzig der Verbotsprozess gegen das Medium. Die Redaktion um Kompaktgründer Jürgen Elsässer zeigte sich nach der Verhandlung zuversichtlich. So auch TV-Chef Paul Klemm.
Es war ein sehr langer Prozess, 2 Tage. Ich habe mir erhofft, dass eigentlich am 2. Prozesstag schon das Urteil kommt. Ist nicht gekommen, jetzt müssen wir nochmal 2 Wochen warten, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil man sitzt wie auf Kohlen, dieses Damoklesschwert hängt. Das ist schwierig, aber ich bin zuversichtlich.
Offiziell richtet sich der Verbotsprozess nur gegen das Kompaktmagazin. Doch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts könnte weitreichende Folgen für die gesamte Medienlandschaft und auch alle Bürger haben. Denn die Vertreter des Bundesinnenministeriums, also der Bundesregierung, begründeten ihren Verbotsantrag vor allem mit der Verwendung des ethnischen Volksbegriffs durch das Magazin. Demnach sei es verfassungsfeindlich, das deutsche Volk nicht ausschließlich als Summe der Staatsbürger zu definieren. In etwa wörtlich sagte Ministeriumsanwalt Wolfgang Roth: Der Staat schafft selbstverständlich das Volk, nämlich die Staatsangehörigen. Beobachter warnen nun vor einem Präzedenzfall. Künftig könnten nicht nur weitere Medien, sondern auch politische Organisationen verboten werden, wenn sie den ethnischen Volksbegriff verwenden. Selbst Strafverfahren gegen Privatpersonen erscheinen unter dieser neuen Auslegung denkbar. Auf 1 hat mit dem Verwaltungsrechtler Björn Clemens über die möglichen Konsequenzen gesprochen. In unserem Interview des Tages. Etwas später in dieser Sendung. Im Verbotsverfahren gegen das Kompaktmagazin ging es nicht nur um den ethnischen Volksbegriff, sondern auch um ein zweites Reizwort für die Regierung. Remigration. Und damit geriet auch Martin Sellner ins Visier, der Wiener Publizist und frühere Sprecher der Identitären Bewegung Österreich. Sellner, so die Einschätzung des Bundesinnenministeriums, wie auch von Richter Ingo Kraft, seine Art Pate der migrationskritischen Szene in Deutschland. Wörtlich fragte Kraft während der Kompaktverhandlung: Ist das eine Widerspiegelung des Sellnerschen Konzeptes? Doch was sagt Martin Sellner dazu, dass seine Ideen nun als Grundlage für ein mögliches Medienverbot herhalten sollen? Auf 1 hat bei ihm nachgefragt.
Ich glaube nicht, dass man mit Nancy Faesers Vereinstrick ein Medium wie Kompakt einfach so zerschlagen und verbieten kann. Wichtig ist allerdings zu verstehen, dass hier versucht wird, im Nachklang zur Potsdam-Lüge mit dem Begriff der Remigration und mit einem realistischen Volksbegriff, wie wir Neurechte ihn vertreten, einen Kahlschlag im rechten Lager durchzuführen. Man will die AfD vom VS beobachten, man will das Kompaktmagazin verbieten, viele Gruppierungen letztlich als Extremisten darstellen, weil sie eine Meinung, eine Überzeugung vertreten, die aus Sicht der derzeitigen herrschenden Ideologie angeblich grundgesetzwidrig sei. Ich muss dazu festhalten: Sowohl das Konzept der Remigration als auch unser realistischer Volksbegriff ist zu 100% mit dem Grundgesetz und dem Rechtsstaat konform. Er entspricht dem Telos der ursprünglichen Überlegung des Grundgesetzes eindeutig und er ist ein notwendiger Teil eines politischen Diskurses. Man muss ihn nicht teilen. Und ich möchte erneut an der Stelle festhalten, Jürgen Elsässer teilt nicht meine Idee der Remigration und mutmaßlich auch nicht meinen Volksbegriff. Im ganzen rechten Lager gibt es viele Debatten darüber und Politiker, Aktivisten, die das Ganze anders sehen. Das macht unser Lager auch lebendig. Aber hier wird versucht, mit dem Strafrecht, mit Meinungsverboten, mit einem Gesinnungsstrafrecht in dieses Debattenfeld hineinzuschneiden. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Ob man ein Kompaktleser oder Abonnent ist oder nicht, man sollte spätestens jetzt werden. Man muss hier in diesem Prozess hinter Jürgen und dem Kompaktmagazin stehen. Und ob man die Remigrationsidee, wie wir sie vertreten, teilt oder den realistischen Volksbegriff, den ihr vertreten teilt, oder nicht. In diesem Fall muss man sich hinter uns stellen und klar sagen, wir dulden nicht, dass das Strafrecht von oben hineinschneidet in diese wichtige Debatte. Wir werden weiter unsere Idee vertreten und versuchen, diese Dämonisierung, dieser Versuch der Illegalisierung als Werbung mitzunehmen.
Das Urteil will das Bundesverwaltungsgericht am 24. Juni verkünden. Sollte das Kompaktmagazin tatsächlich verboten werden, wäre es das erste reguläre Presseerzeugnis, das in Deutschland von den Behörden illegalisiert wird. So zumindest die Einschätzung von Kompaktanwalt Ulrich Vosgerau. Ein derartiger Angriff gegen ein Printmedium in dieser Form wäre tatsächlich ein Novum. Doch der Blick in die Vergangenheit zeigt, auch andere kritische Medien wurden bereits zum Schweigen gebracht, wenn auch auf anderem Wege. So verweigerten die deutschen Medienanstalten dem russischen Sender RT Deutsch bereits Anfang Februar 2022 eine Sendelizenz für das lineare Fernsehen. Und das noch vor Beginn des Ukraine-Krieges. 2019 untersagte die Medienanstalt Berlin-Brandenburg dem oppositionell ausgerichteten Programm Mega Radio die Ausstrahlung. Und schon 2012 griff die Bayerische Landeszentrale für neue Medien durch und verbot die Verbreitung des iranischen Auslandssenders PressTV über den Satellitenanbieter Afra. Der Sender vertrat meist antiglobalistische Positionen und bot regelmäßig auch europäischen Oppositionsstimmen eine Plattform. Im Nahen und Mittleren Osten droht möglicherweise ein neuer Krieg. Israel könnte den Iran angreifen und das bereits in den kommenden Tagen. Darauf deuten ungewöhnliche Aktivitäten der US-Armee in der Region hin. Die Streitkräfte ziehen nicht benötigtes Personal sowie Angehörige von Soldaten ab. Dies bestätigte das zuständige US-Oberkommando CENTCOM. Begründet wird der Schritt mit wachsenden Spannungen. Israel droht seit Jahren mit einem Militärschlag gegen den Iran. Aktueller Auslöser könnte ein spektakulärer Erfolg des iranischen Geheimdienstes sein. Nach Angaben staatlicher Medien in Teheran gelang es dem Nachrichtendienst, umfangreiche Akten über das israelische Atomwaffenprogramm zu beschaffen. Diese sollen laut dem iranischen Informationsministerium eine Fülle operativer und strategischer Geheimdienstinformationen über die Angriffsfähigkeit der israelischen Streitkräfte enthalten. Wie nun bekannt wurde, fiel der Amokläufer von Graz beim Psychologietest des Bundesheers durch und wurde als untauglich erklärt. Dennoch bestand er offenbar einen Test bei einem Psychologen, um sich die Waffenbesitzkarte zu verschaffen. Nach dem tödlichen Amoklauf an einer Schule in Graz ist in Österreich eine breite Debatte über eine Verschärfung des Waffenrechts entbrannt, angeheizt von Politik und Medien. Bundespräsident Alexander Van der Bellen erklärte bei einer Gedenkfeier in Graz wörtlich: "Und wenn wir zu dem Schluss kommen, das österreichische Waffengesetz muss geändert werden, dann werden wir das auch tun." Bereits am Mittwoch forderte die kommunistische Grazer Bürgermeisterin Elke K. ein vollständiges Verbot des privaten Waffenbesitzes. Unterstützung kommt unter anderem von den Grünen. Flankiert werden diese Forderungen durch reichweitenstarke Medien. Sowohl die Chefredakteure der Kronenzeitung als auch von OE24 sprechen sich für eine Verschärfung des Waffenrechts aus. Kritik kommt von der FPÖ. Gegenüber auf 1 betont die Partei, dass Österreich bereits eines der strengsten Waffengesetze Europas habe. Eine weitere Verschärfung sei, Zitat, reine Symbolpolitik, die unbescholtene Bürger unter Generalverdacht stellt und legitime Schutzinteressen einschränkt. Die übrigen Parlamentsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS wollten sich gegenüber auf 1 nicht zu ihrer Haltung äußern. Doch was auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet bereits am Dienstagabend befürchtet hatte, wird nun offenbar Realität. Die Bürger sollen entwaffnet und zugleich stärker überwacht werden. Und das alles im Namen der Sicherheit. Nach der Entlassung des gesamten US-Impfgremiums wegen Verbindungen zur Pharmaindustrie hat Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. nun ein neues, deutlich verkleinertes Expertenteam eingesetzt und sorgt damit für Aufsehen. Statt 17 sitzen künftig nur noch 8 Mitglieder im Gremium. Darunter befinden sich mehrere bekannte Kritiker der mRNA-Injektionen. Zu den prominentesten Namen zählt Dr. Robert Malone, Mitentwickler der mRNA-Technologie und seit Beginn der Corona-Krise einer ihrer schärfsten Kritiker. Gegenüber auf 1 hatte er letztes Jahr am Rande der WHO-Konferenz in Genf seine Einschätzung zu mRNA-Injektionen gegen Krebs deutlich gemacht.
In part, that's a marketing ploy.
Das ist also zum Teil ein Marketing-Trick. Was Sie gerade vorgetragen bekommen, sind Marketinginformationen einer Pharmaindustrie, die auf der Suche nach Investitionen und Aktienbewertungen ist. Während meiner gesamten beruflichen Laufbahn habe ich immer wieder Behauptungen über die Wirksamkeit und den potenziellen Nutzen von Technologien und neuen Entdeckungen zur Behandlung von Krebs gesehen. Nur sehr wenige von ihnen haben sich bewahrheitet. Es besteht der Eindruck, dass die Verwendung von Boten-RNA als gentherapeutisches Produkt eine völlig neue Kategorie von Arzneimitteln ermöglichen wird, die die bestehenden Medikamente verdrängt. Wird, dass sie eine industrielle Chance von mehreren Billionen Dollar darstellt. Jedes einzelne Produkt muss sorgfältig auf seine eigenen Vorzüge hin geprüft werden, sowohl was die Sicherheit als auch die Wirksamkeit betrifft. Das ist ein grundlegendes Konzept in der Pharmakologie und der Arzneimittelentwicklung. Wenn wir das nun umgehen und diesen Weg der Notfallzulassung mit eingeschränkter Charakterisierung für diese Art von Produkten weitergehen, ist das meiner Meinung nach ein sehr schneller Weg in die pharmazeutische Hölle.
Ebenfalls neu im Gremium ist Martin Kulldorff, Epidemiologe und Mitautor der Great Barrington-Erklärung. Kulldorff hatte sich als Berater des kalifornischen Gouverneurs klar gegen Lockdowns, Kontaktverfolgung, Maskenpflicht und Injektionen von Kindern ausgesprochen und wurde dafür, wie er selbst erklärt, von der Elite-Universität Harvard entlassen. Als dritter mRNA-Kritiker stößt Retzef Levy zum Team. Der israelische Gesundheitsökonom warnt seit langem vor Herz-Kreislauf-Risiken im Zusammenhang mit den mRNA-Injektionen, insbesondere bei Jugendlichen. Dazu veröffentlichte er mehrere Studien, deren brisante Ergebnisse vom israelischen Gesundheitsministerium prompt dementiert wurden. Viele Beobachter hoffen nun, dass unter Kennedys Leitung die lang versprochene kritische Überprüfung sämtlicher Impfstoffe endlich Realität wird. Doch Zweifel bleiben, denn erst kürzlich ließ die US-Arzneimittelbehörde FDA eine neue mRNA-Injektion von Moderna zu, trotz dokumentierter Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündungen. Die österreichische Ärztin Dr. Maria Hubmann-Mock kommentiert die Entwicklung mit einem klaren Appell. Und wann folgt Österreich? Sönnigsen und Hadic ins Impfgremium. Vermeintlich systemrelevante Banken stehen in Deutschland unter besonderem Schutz. Doch wer profitiert wirklich davon? Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin stuft derzeit mehrere Institute als unentbehrlich für das Finanzsystem ein. Und viele davon stehen unter dem Einfluss globaler Investmentgiganten wie BlackRock und Vanguard und erhalten so indirekt Schutz mit deutschem Steuergeld. Aktuelles Beispiel: Die Commerzbank wird derzeit offenbar aktiv von einer Übernahme durch die italienische UniCredit abgeschirmt. BlackRock hält dort über 5% der Anteile als einer der größten Aktionäre. Bei der Deutschen Bank sieht das noch eindeutiger aus. Dort ist BlackRock mit knapp 7% sogar Hauptaktionär. Auch die europäischen Ableger von JP Morgan und Goldman Sachs gelten für die Bankenaufsicht als systemrelevant. Sie gehören vollständig ihren US-Mutterkonzernen, bei denen wiederum Vanguard und BlackRock stark investiert sind. Einzig die Deutsche Zentralgenossenschaftsbank sticht heraus. Sie befindet sich noch vollständig in genossenschaftlicher Hand, ohne globale Großaktionäre. Kritiker fragen sich, wer wird hier wirklich geschützt? Das System oder seine Profiteure? Ab heute tagt sie wieder. Die wohl einflussreichste Hinterzimmerkonferenz der Welt. Die diesjährige Bilderberg-Konferenz findet vom 12. bis 15. Juni im luxuriösen Grand Hotel in Stockholm statt. Die Pressestelle der Bilderberg-Gruppe hat den Termin exklusiv gegenüber auf 1 bestätigt. Die Teilnehmerliste liest sich wie ein Who is Who der globalen Machtelite. Von Politik, Big Tech und Großkonzernen bis hin zu Medienstrategen. Besonders brisant. Mit dabei sind die Tech-Milliardäre Peter Thiel und Alex Karp. Thiel hat die umfassende Überwachungssoftwarefirma Palantir gegründet. Karp versorgt als Chef des Unternehmens aktuell etwa die US-Regierung mit der modernen Spionagetechnologie. Auch aus dem Medienapparat sind prominente Namen vertreten. Etwa die transatlantische Meinungsführerin Anne Applebaum, vormals bei der Washington Post, und Springer-Chef Matthias Döpfner. In der Pharmaspitze ist Pfizer-CEO Albert Bourla präsent, ebenso wie Borche Brende, Präsident des Weltwirtschaftsforums WEF. Auf der Agenda stehen wenig überraschend die ganz großen Themen. Entpopularisierung, also Entvölkerung und Migration, sowie Innovationen in Verteidigung und Sicherheitsbereitschaft. Die Treffen gelten als inoffizieller Taktgeber der globalistischen Agenda, abseits jeder demokratischen Kontrolle. Auf 1 wird berichten. Indien steht unter Schock. Am heutigen Donnerstag ist eine Boeing 787 der Air India kurz nach dem Start abgestürzt, vermutlich mit hunderten Todesopfern. Die Maschine war auf dem Weg nach London, stürzte jedoch nur 9 Minuten nach dem Abheben in ein Schulgebäude. Unter den Passagieren befand sich auch Vijay Rupani, ehemaliger Chefminister des Bundesstaates Gujarat und enger Vertrauter von Premierminister Narendra Modi. Indische Medien berichten zudem von weiteren hochrangigen Persönlichkeiten an Bord. Offizielle Opferzahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Beobachter halten es jedoch für äußerst unwahrscheinlich, dass es Überlebende gibt. Die Maschine war für den Langstreckenflug vollständig getankt und ging nach dem Aufprall sofort in Flammen auf. In der nordirischen Stadt Ballymena brachen in der Nacht zum Mittwoch schwere Unruhen aus. Auslöser der Krawalle war die versuchte Vergewaltigung eines 14-jährigen Mädchens durch 2 gleichaltrige Jungen rumänischer Herkunft. Nach einer zunächst friedlichen Mahnwache begannen maskierte Personen, Barrikaden zu errichten, sowie Fahrzeuge und Gebäude in Brand zu setzen. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Plastikgeschosse und gepanzerte Fahrzeuge ein, um die Ausschreitungen zu unterdrücken. Mindestens 17 Beamte wurden verletzt und 5 Personen festgenommen. Und damit kommen wir zum heutigen Interview des Tages und zugleich noch einmal zum Verbotsprozess gegen das Kompaktmagazin. Welche weitreichenden Folgen könnte das Urteil für jeden Bürger in Deutschland haben? Darüber sprach auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens mit dem Verwaltungsrechtler Dr. Björn Clemens.
Wir haben den Prozess, der ging jetzt bisher 2 Tage erlebt. Am Anfang, also am ersten Tag, da ging es ja so mehr um so die technische Frage, ist das Vereinsrecht anwendbar? Also ist die Kompaktmagazin GmbH ein Verein? Da ging es unter anderem um die Frage, ob Jürgen Elsässer ein Diktator ist, wie er sich selbst bezeichnete, also ob es einen gemeinschaftlichen Willen gibt. Heute ging es mehr um inhaltliche Fragen, unter anderem um den ethnischen Volksbegriff, also ob Kompakt diesen verwendet, darauf aufbaut. Wie haben Sie die juristische Auseinandersetzung hier heute inhaltlich erlebt?
Ja, das ist völlig richtig, was Sie sagen. Der Fall birgt also eine ganze Menge an juristischen Hochkomplexen und auch rechtlich interessanten Fällen und Materie. Also das könnte man nicht nur zum Gegenstand einer Examensarbeit, auch einer Doktorarbeit machen. Vereinsrecht versus Presserecht, das hatten Sie erwähnt. Das ist aber, glaube ich, letztlich nicht das, was die Parteien interessiert und auch den Beobachter nicht. Heute kam es, Sie sagten es, zu der entscheidenden Frage, nämlich den Volksbegriff. Wir haben seit 2017 die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die da lautet, dass die Vertretung oder der ein auf das Volkstum bezogene Staatsbürgerschaftsbegriff gegen die Menschenwürde verstoßen solle. Ich halte das für fragwürdig, dass das eine richtige Entscheidung war. Die Klägerseite hat hier, das ging ein bisschen unter, aber das war ein entscheidender Hinweis, zu Recht darauf hingewiesen, dass das Grundgesetz nach seiner ganzen Entstehungsgeschichte, nach den dogmatischen Voraussetzungen, auf denen es ja aufgebaut hat, diesen volkstumsbezogenen, diesen ethnischen Begriff zugrunde legt. Nun sieht Karlsruhe das anders im Verbotsverfahren von 2017, im zweiten NPD-Parteiverbotsverfahren. Und daran ist das Bundesverwaltungsgericht gebunden. Und heute hat sich dann die Frage gestellt, wie sehr das ins Zentrum rücken würde. Und da haben wir dann erleben müssen, dass das wirklich der kardinale Punkt ist. Die Vertretung des Bundesinnenministeriums hat nämlich gesagt, es kommt hier nicht auf eine Wesensgleichheit von Kompakt zum Nationalsozialismus an. Es komme nicht auf ein rassenbiologisches Weltbild an. Es komme darauf an, ob bei Kompakt der ethnisch-kulturelle Volksbegriff propagiert würde. Und das Gericht hat sich das indirekt zu eigen gemacht, der Vorsitzende, indem er nämlich mehrfach gesagt hat, das wäre hier von großem rechtlichen Interesse, beispielsweise auch zu sehen, wie denn in diesem Zusammenhang die Remigrationsdogmatik von Martin Sellner sei. Also Martin Sellner, den ich hier, glaube ich, nicht vorstellen muss, ist auf diese Weise hier zu einer zentralen Figur des Prozesses geworden. Und das heißt also, das kann ja nur entscheidungserheblich sein, wenn das Gericht nach einer Vorbefassung zu der Ansicht gekommen ist, dass dieser Begriff gegen die Verfassung verstoße, sonst würde das nämlich nicht von Diskussionsinteresse sein. Und das heißt, das zeigt, dass dieses Urteil, und zwar egal, ob jetzt pro, kompakt oder contra, ganz erhebliche Auswirkungen auf die Arbeit der gesamten nationalen Opposition in diesem zentralen Punkt des Volkserhaltes haben wird.
Wir haben gesagt, die Klägerseite, ich will es mal vielleicht für einige Zuschauer klarstellen, der Kläger ist in dem Fall Jürgen Elsässer oder das Kompaktmagazin, da würde man ja landläufig sagen, na, der verteidigt sich doch, aber er verteidigt sich dadurch, dass er geklagt hat gegen das Bundesinnenministerium, deshalb der Kläger, in dem Fall die Kompaktmagazin GmbH. Ich würde das gerne mal präzisieren, vielleicht auch ein bisschen zuspitzen. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir hier in Leipzig zu einem türkischen Imbiss gehen, dann würde der Besitzer sagen, ich bin ein Türke. Und wenn wir zu einem vietnamesischen Gaststätte gehen, würde die Besitzerin sagen, ich bin Vietnamesin. Wären das jetzt Verfassungsfeinde, wenn das Urteil so ausfällt, wie das Bundesinnenministerium es möchte?
Naja, das ist eben einer von verschiedenen Wertungswidersprüchen. Der Vorsitzende hat ja selber darauf hingewiesen, dass wir diesen Volksbegriff ja auch im Selbstbestimmungsrecht der Völker kennen und hat ja selber gesagt, das ist ethnisch bezogen. Aber im Grundgesetz sei es anders, weil das Grundgesetz dann auf einen Staatsbürgerbegriff rekurriert oder den auch ausgeprägt hat. Da haben wir also den Widerspruch zwischen verschiedenen Volksbegriffen. Nur müsste man ja eigentlich sagen, der Staat geht dem Gesetz voraus, ein Volk schafft sich das Gesetz. Und deshalb ist dieser ethnische Begriff dann auch im Staatsbürgerschaft in den Staatsbürgerbegriff eingekleidet. Das ist aber in Deutschland geändert worden im Jahre 1999, denn da hat man von diesem bis dahin ja geltenden Abstammungsbegriff Abstand genommen und seitdem wird eben auch jeder ein Deutscher, der hier geboren wird, unabhängig von seiner Ethnie. Deshalb läuft das seitdem auseinander. Vorher mit Abweichungen, die es immer gab, davon spreche ich jetzt nicht, aber vorher lief es im Grundsatz nicht auseinander. Ja, und dann kommen wir zu dem, was Sie jetzt sagen. Ich denke mir schon, dass wir hier, ähnlich wie in einem Völkerstaat, sagen wir mal Österreich-Ungarn oder auch Jugoslawien zeitweise oder der Sowjetunion, uns der Situation annähern, dass Menschen sagen, ja, ich bin zwar Bundesbürger, so würde ich das dann sagen, die Türken würden sich, nehme ich mal an, als Bundesbürger bezeichnen, aber gleichzeitig auch als Deutsche. Und da kann ich Ihnen ein gutes Beispiel nennen. Ich habe hier gerade einen anderen Strafprozess, da ging es ganz andere Fragen und da haben wir dann Sprachnachrichten abgehört und dann sagte der eine von der Volksgruppe A, oh, das ist geil, wir sind so und so und wir mögen euch von den anderen auch. Und das waren alles staatsrechtlich gesehen Deutsche. Aber ich denke schon, die Menschen selber haben da ein etwas differenzierteres Empfinden.
Hat da 1999 der Gesetzgeber quasi das Volk abgeschafft?
Also 1999, das ist eine sehr interessante Betrachtung. Wir könnten jetzt hier dieses Interview sprengen. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass zwei der führenden Staatsrechtler, nämlich Josef Isensee und auch der Rupert Scholz, der immerhin ja mal Verteidigungsminister war und auch Kommentator eines der angesehensten Grundgesetzkommentarwerke, damals die Verfassungswidrigkeit moniert haben. Und Isensee hat sogar gesagt, diese Abänderung des Staatsbürgerschaftsrechts sei ein Staatsstreich durch das Parlament gewesen. Denn dort ist ja über diesen, ich sage mal, Winkelzug der einfach gesetzlichen Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts der Souverän verändert worden. Und das ist meines Erachtens bis heute überhaupt nicht richtig verstanden und auch nicht aufgearbeitet worden und auch damals nicht. Ich habe damals schon in dem Bereich gearbeitet, fand man in den meisten juristischen Fachpublikationen ausschließlich rechtstechnische Fragen erörtert. Aber die Grundsatzfrage, ob es denn überhaupt rechtens damals war, das Staatsvolk zu ändern, den Souverän zu ändern, der nach Artikel 20 Grundgesetz ja alles bestimmt, der an der Ewigkeitsgarantie teilhabt, das ist nie in der gebührenden Tiefe erörtert worden. Und wenn man diese Frage jetzt stellt und dann vielleicht sogar zu einem Ergebnis käme, das war ein so schwerwiegender Verstoß, dass die Änderung damals nichtig war, dann würde man ja rückwirkend die ganze Staatsbürgerschaftsfrage heute auch ganz anders beantworten, wenngleich natürlich viele der Eingebürgerten dann andere rechtsstaatliche Grundsätze für sich ins Feld führen könnten, Vertrauensgrundsatz und Rückwirkungsverbot und so weiter, das ist völlig klar. Diese Individualrechte, die gilt es zu berücksichtigen, aber ich meine jetzt diese grundsätzliche Betrachtung, das heutige Staatsbürgerschaftsrecht so absolut zu setzen und zu übersehen, dass diese Änderung damals auf einem, wie ich finde, fragwürdigen Vorgehen beruhte, dass, ich wiederhole es nochmal, ein Staatsrechtler einen Staatsstreich genannt hat. Das meines Erachtens sehr schwerwiegend und muss auch bei der Diskussion irgendwie mitschwingen.
Sie haben gesagt, dieses Urteil, sollte es so ergehen, hätte massive Auswirkungen auf die Opposition, auf andere Medien. Was heißt das konkret? Hieße das, dass zum Beispiel ein Verbot der AfD oder auch anderer Parteien, die den ethnischen Volksbegriff zumindest nicht negieren, anderer Medien, die das tun, dass das dann quasi die Folgewirkung wäre?
Also ich setze dabei voraus, dass diese Frage entschieden wird. Wir können ja im Moment nur spekulieren und es könnte ja theoretisch immer noch sein, dass das Gericht in einem vorherigen Prüfungspunkt stehen bleibt und zu dem Ergebnis kommt, Vereinsrecht sei hier nicht anwendbar und dann ist das Urteil fertig. Dann wird diese Frage nicht geklärt. Ich sagte eben schon, das glaube ich deshalb nicht, weil das hier in der Diskussion erstens so eine große Rolle gespielt hat und zweitens, weil der Vorsitzende ja selber auch gesagt hat, es sei so, also interessant für das Verfahren, wo denn jetzt der Migrationsbegriff einzuordnen sei. Wenn das Gericht dazu Stellung nimmt, und zwar in Fortschreibung und zu erwartender Fortschreibung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dann müssen wir befürchten, dass es heißt, auch die Propagierung eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs, eines Ethnopluralismus, der Terminus fiel ja mehrfach, dass eine weitere Verwendung dann unter dem Vorbehalt der Rechts, also oder in Konflikt mit der Rechtsordnung kommt. Das kann dann Verbote nach sich ziehen. Das könnte im Extremfall auch Strafverfahren nach sich ziehen. Das habe ich auch schon erlebt. Eine besonders aggressive Überbetonung des Volksbegriffes dann mit NS-Bezügen kann zu Strafurteilen führen. Also das wird ganz wesentlich sein, und zwar unabhängig von der Frage, wie es letztlich ausgeht. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen. Es ist ja unabhängig von der Frage noch zu prüfen, ob die Kompakt GmbH, das haben wir eben erörtert, durchdrungen ist von dieser Begrifflichkeit, von dieser Propaganda, ob das Magazin davon geprägt ist. Das heißt, das Gericht hätte noch viele weitere Prüfpunkte, bei denen es dann im Einzelnen sagen kann, hier reicht es aber nicht. Wir können also durchaus ein Urteil bekommen, in dem noch einmal der Menschenwürdeverstoß dieses Volksbegriffes hervorgehoben wird, obwohl dann im Ergebnis kompakt das Verfahren gewonnen hätte. Aber das würde ja dann auch dazu führen, dass in der Zukunft die Diskussion oder die intensive Diskussion und Erörterung dieses Punktes nicht mehr möglich wäre, denn das so eine Verbotsschwert schwebt ja immer. Und das haben wir auch gehört, das Gericht prüft ja die Rechtmäßigkeit des Verbotes, ob es sie, wie es zum Zeitpunkt des Erlasses war. Wenn jetzt eine solche Rechtsprechung käme, dann hieße das für die Zukunft, man muss eben vorsichtig sein, um auch weiterhin nicht verboten zu werden. Da muss man Mäßigung an den Tag legen. Das gilt dann natürlich im weiteren Verlauf erst recht für die AfD. Wenn, betreibe jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber das ziehe ich ab aus dem, was wir gehört haben, wenn dann beispielsweise in den Urteilsgründen, die ja auch in Rechtskraft erwachsen, langatmige Ausführungen zu Martin Sellners Remigrationskonzept auftauchen sollten. Das kann man nach dem, was hier erörtert wurde, eigentlich erwarten. Dann erwächst auch das in Rechtskraft und dann sind die vielleicht auch für die Zukunft aus der Debatte ausgeschaltet. Und das könnte insbesondere für die AfD bedeuten, dass sie sich dann Zurückhaltung auferlegen muss. Oder dass es Stimmen gibt, die das fordern, dass also die ganze Debatte um dieses ja noch wirklich zentrale Thema für die Zukunft unseres Landes, dass die dann, ich möchte nicht sagen komplett unterbunden werde, aber so stark neutralisiert wäre, dass sie dann eben jeden Wert verlöre. Das könnte schon Folge dieses Urteils sein. Und es gibt ja dann auch immer Stimmen, die das einfordern. Das kennen wir ja, die wechselseitigen Distanzierungen. Und dann wird es mit Sicherheit einen großen Teil von Aktivisten geben, die sagen, das dürfen wir jetzt nicht mehr. Also das wäre schon eine extreme Einschränkung.
Das vollständige Gespräch mit Dr. Björn Clemens sehen Sie auf www.auf1.tv. Für eine Schlüsselfigur des deutschen Linksextremismus sieht es derzeit düster aus. Über ein halbes Jahrzehnt soll Johann Guntermann als mutmaßlicher Kopf der sogenannten Hammerbande der Antifa aktiv gewesen sein. Zuletzt hatte er mit derartiger Brutalität gehandelt, dass sogar die Bundesrepublik Deutschland eingriff. Mit Erfolg. Guntermann erwartet nun einen Prozess. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm eine lange Liste von Straftaten vor, darunter versuchten Mord. Von diesem gewalttätigen Mann bleiben die Menschen in den kommenden Jahren jedenfalls verschont. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.